Und zwar, ich denke, dass bei Kapitel 12 der entscheidende Wechsel war. Wir haben ja gesehen, dass dort eine normale heilsgeschichtliche Rückblick ist. Und jetzt beginnt eigentlich die Offenbarung der Finsternis, des Hervorbrechen des Antichristlichen auf dieser Erde. Ich lese uns dazu aus Offenbarung 13 die ersten 10 Verse. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen und der Drache gab ihm seine Kraft und sein Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf Erden wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so gehe er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Ich lese uns sofort dazu als Stütze. Offenbarung 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Dann lese ich parallel dazu Offenbarung 17. Und zwar ab Vers 7. Der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist selbst der 8. Und es ist einer von den 7. Und es läuft ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und die Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Diese 2 Kapitel gehören untrennbar zusammen, Kapitel 13 und Kapitel 17. Es ist so, ich habe jetzt am Schluss nochmal eine Zusammenstellung, wer es nachlesen will, praktisch vor Daniel 2, Daniel 7, Offenbarung 13, Offenbarung 17. Alle 4 Kapitel haben ursächliche Zusammenhänge, wobei Daniel 2 und Daniel 7 Vorläufer sind, und praktisch Offenbarung 13 und 17 dann die Ausführung vor allem vom Schluss ist. Aber es wird immer wieder Bezug genommen. Ich denke einfach, man darf hier nicht spekulieren, sondern muss ganz nüchtern das lesen, was da geschrieben steht. Ich möchte vielleicht vorher nochmals betonen, wo wir uns befinden, zeitgeschichtlich. Es ist relativ müßig, heute über dieses Reich zu spekulieren, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Reich wird nach meiner tiefsten Überzeugung erst nach der Entrückung sichtbar werden. Dieses Reich werden wir in den Grundzügen jetzt schon sehen, wie es sich zusammenbraut, genauso wie über die Hure Babylon sehen. Wir reden also heute praktisch über das, was sichtbar werden wird, und zwar nach der Stunde, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn praktisch der Himmel vom Teufel gesäubert ist und der Teufel in Menschengestalt auf der Erde ist. Und wir reden jetzt von zwei Teilen. Und zwar, es werden zwei Herrschaftsgebiete auf dieser Erde dann sein. Das erste Herrschaftsgebiet ist das Irdische. Und das Irdische, da gehört der Antichrist dazu. Und zwar, das Irdische ist immer die weltliche Herrschaft. Es geht um Weltherrschaft. Und der zweite Teil, das ist die geistliche Herrschaft, die religiöse Herrschaft, das ist die Welteinheitskirche, das ist dann ab Kapitel 13, Vers 11, das ist die Hure Babylon und der falsche Prophet. Das heißt, diese zwei Teile offenbaren sich. Jetzt muss man natürlich von der Prophetie her, von der Bibel, verstehen, was das für zwei Teile sind. Und zwar, Gott hat, vor allem mit dem Daniel 2 und mit dem Daniel 7, verheißen, dass am Ende der Zeit ein Weltreich entstehen wird, und zwar das Weltreich Jesu Christi. Und dass dieses Weltreich, das Reich Gottes, sichtbar werden wird auf der Erde. Ich möchte nochmal betonen, wie dieses Weltreich Jesu Christi sich über die Heilszeitalter verteilt. Wir haben es ja studiert. Da ist ganz entscheidend, dass im Alten Testament dieses Reich Gottes immer nur verheißen war. Dass die Bibel dann sagt, praktisch, in der Person Jesu ist das Weltreich, das Reich des Christus zu uns gekommen, zu uns Menschen. Er sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Das heißt, er, der König, ist der Vertreter dieses Reiches. Das heißt zu Deutsch, wenn man die Bibel liest, muss man sich bewusst sein, im Alten Testament ist es nicht da. In den Evangelien ist es in der Person Jesu da. Und dann kommt die Offenbarung Jesu Christi, wo der Herr Jesus sagt, es ist inwendig in euch. Und sagt, ihr werdet das anbrechen sehen. Und dann sieht man, während der gesamten Gemeindezeit ist das Reich Gottes in der Form, dass nämlich der Herr Jesus durch den Geist der Sohnschaft in unseren Herzen wohnt, also wiederum er, der König, vertritt das Reich, ist der Herr Jesus in unseren Herzen und damit ist das Reich Gottes inwendig in uns, so wie es im Lukas 17 geschrieben steht. Also nochmal, im Alten Testament nur verheißen. In den vier Evangelien in der Person Jesu da, in der Gemeindezeit im Heiligen Geist, inwendig in uns. Und jetzt kommt das Entscheidende, im tausendjährigen Reich sichtbar auf dieser Erde, wenn nämlich der König in Jerusalem ist, und dann im Himmel, das Endstadium, der Himmel ist dann die reinste Form des Reiches Gottes, wenn Gott der Vater und sei so gegenwärtig mit den Gläubigen im Himmel sind und wenn wir dann im Neuen Jerusalem leben werden, ohne Tränen, ohne Leid, ohne Nöte. Das heißt, das Reich Gottes geht stufenweise durch die ganze Bibel durch. Und wir dürfen das nicht letztendlich einfach formlos und ohne zu unterscheiden anwenden. Wir müssen immer schön unterscheiden, wenn ich eine Bibelstelle lese, ist es noch Verheißungscharakter, ist es die Stelle, wo der Herr Jesus als Vertreter des Reiches Gottes da war, ist es Gemeinde, wo es inwendig ist, oder ist es tausendjährige Reich, oder ist es gar im Endeffekt bereits das Endstadium der Himmel. Es gibt es eine Regel, wir müssen das ja verstehen. Hier erscheint plötzlich ein Weltreich parallel zum Reich Jesu Christi. Das heißt, es wird auf dieser Welt ein Weltreich erbrechen, es ist aber nicht das Reich des Messias. Und zwar, das ist eben das Problem, dass geistliche Hurerei eigentlich immer dasselbe tut. Hurerei nennt man ja unter anderem, wenn man etwas Illegitimes vorwegnimmt. Das heißt, in dem Moment wäre das Reich Gottes kurz vor der Tür, das sichtbar wird. Jetzt nehmen aber die Finsternismächte das vorweg und bietet den Menschen ohne den echten Bräutigam, ohne das echte Reich Gottes, bietet die Finsternismächte ein anderes Reich an. Das Reich dieser Welt. Das heißt, der Teufel täuscht das Reich vor, er täuscht das tausendjährige Reich vor. Genau das gleiche war ja bei Hitler. Hitler sagte immer, er will das tausendjährige Reich aufrichten. Das heißt, es war genau dasselbe. Und in dem Moment haben wir einfach wieder das alte Prinzip der Verführung. Es wird ein Recht, das noch gar nicht da ist, aufgerichtet. Wir finden das immer wieder im Reich Gottes. Und zwar auch heute, wo das Reich Gottes inwendig in uns ist. Zum Beispiel fahren Gläubige nach Israel und wollen das Laubhüttenfest feiern. Es ist nicht falsch, nach Israel zu fahren. Aber es ist falsch, nach Israel zu fahren, um das Laubhüttenfest zu feiern, weil die Bibel ganz klar sagt, dass die Gläubigen das Laubhüttenfest im tausendjährigen Reich feiern werden. Das ist auch so eine Vorwegnahme. Und da muss man einfach begreifen, was der Teufel tut. Er versucht dem Menschen, das letztendlich, was Gott ihm später gegeben hat, über Verheißung. Die Bibel sagt immer, Gott schenkt es den Menschen durch Verheißung, das nimmt er vorweg. Und das, was wir hier haben, ist nichts anderes. Das ist die Vorwegnahme des tausendjährigen Reiches. Das ist eine Nachäffung des Reiches der Himmel, des Himmelreichs. Das Reich Gottes soll hier nachgeäfft werden. Ist mir einfach wichtig, dass wir sehen, wie es eingebettet ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, ist der Übergang. Das Reich Gottes ist nicht mehr inwendig in den Gläubigen, weil sie sind bereits entrückt. Das Reich Gottes ist aber noch nicht sichtbar auf der Erde hergebrochen, weil der Messias noch nicht zurückgekommen ist. Und jetzt entsteht etwas. Und das ist im Reich Gottes immer der Tod. Es entsteht ein Vakuum. Und der Jesus hat ganz klar gesagt, wenn ein Vakuum entsteht, wo er Israel gesäubert hat, in Matthäus 12, hat die Dämonen ausgetrieben, sagt er, als Israel dann das Haus leer ließ, als Vakuum war, kommen die Dämonen siebenfältig zurück. Das ist genau das Gleiche. In dem Moment, wie hier dieses Vakuum ist, stößt die Finsternis, macht voll rein und richtet ihr Reich auf. Und um das reden wir heute, um die Aufrichtung dieses Reiches durch die Finsternis. Das, was wir heute schon sehen können, von der Prophetie her, ist, dass alles vorbereitet wird, dieses Reich aufzurichten. Damit sehen wir, wie weit wir sind von der Prophetie her. Also ganz wichtig ist, ich möchte es nochmals betonen, die haut in Offenbarung 1, die Offenbarung des Sohnes Gottes. Es geht der Offenbarung nur um den Herr Jesus. Und für uns Gläubige geht es für die ganze Zeit, wenn wir die Offenbarung studieren, nur darum, wie mein persönliches Herz zum Herr Jesus steht. Und das bringt er ganz deutlich selbstsorgerlich zum Ausdruck, indem er diese sieben Sendschreiben des Tor der Buße setzt, bevor es überhaupt weitergeht. Dann setzt er zuerst, das muss ich sich vorstellen, bevor es eine Spekulation geht, zuerst wird der Herr Jesus geoffenbart. Dann geht er seelsorgerlich an die Gemeinde und zeigt ihnen den Zustand des Herzens, wie man Gott dienen muss. Dann geht er hin und zeigt in Kapitel 4 und 5, wie wahrer Gottesdienst geht, wie wahrer Gottesdienst sich immer als Regel und Ausnahme um das geschlachtete Lamm um den Herr Jesus dreht. Dann zeigt er in Kapitel 6, wie die apokalyptischen Reiter galoppieren. Das heißt, wie über die Erde immer das gleiche Finsternis- und Gerichtsprinzip geht. Wie praktisch immer über Verführung, praktisch Krieg, Elend, Hunger, Not, Tod, das alles kommt, wie es dann in der Regel auch zu Christenverfolgung führt und dann der Thron Gottes letztendlich erreicht und Gott löst dann vor seinem Thron das Gericht aus. Das haben wir ja gesehen, wie dieses Prinzip die ganze Zeit galoppiert. Dann haben wir ja gesehen, in den weiteren Kapiteln, vor allem, wo dann die Posaunengerichte aus den Siegel heraus geschehen, wie Gott trotzdem bereit ist, zum Beispiel in den ersten vier Posaunengerichten mit relativ milden Umweltgerichten die Menschen zu rufen. Wie er dann aber in den drei letzten Wehegerichten der ganze Ernst vor der Entrückung aufzeigt und dann auch, sagen wir, bereits Vernichtungsgerichte für unbußfertige Menschen gibt auf der Erde. Dann haben wir gesehen, Kapitel 10, die Ankündigung, sieben Donner, wir können nichts rechnen, weil die sieben Donner alles überdecken. Dann haben wir gesehen, die Ankündigung zur Zeit der siebten Posaune ist keine Zeit mehr. Und dann waren wir bei 11. Wir haben hier die erste Hälfte der Danielschen Jahrwoche gesehen, die ersten 3,5 Jahre, und wir nähern uns jetzt der zweiten. Wir haben dann gesehen, wie die Bibel beschreibt, wie alle Stellen der Entrückung sich verdichtet bei Offenbarung 11, 15 bis 18. Dort müsste nach logischer Gesichtspunkte die Entrückung sein. Da haben wir 12 gesehen, der heilsgeschichtliche Rückblick. Das Sonnenweib Israel bringt den Messias hervor, Haupt und Leib, der ganze Christus, wird er den Drück zum Thron Gottes. Das heißt, in dem Moment muss der Teufel den Himmel verlassen, wenn die Gemeinde einzieht. Und dann beginnt er auf der Erde Israel zu verfolgen. Und von diesem Hintergrund her, an dem Stadium sind wir jetzt. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, dann wird etwas passieren, wenn wir so weit sind. Und ich habe das nicht umsonst gelesen, die Zusammenhänge. Dann wird etwas hervorbrechen aus dem Meer. Ich lese uns dazu. Es heißt ja hier, ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Ich denke, es ist wichtig, dass man die Offenbarung mit der Offenbarung auslegt. Offenbarung 17, Vers 15. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, Nationen und Sprachen. Das heißt, Wasser, Meer, steht in der Regel für das Völkermeer. Wir sehen ja ein gläsernes Meer, das heißt, das Völkermeer ist von Gott her vollkommen transparent. Das heißt, aus dem Meer steigt ein Tier hervor. Und das Tier steht laut Daniel 2, laut Daniel 7, laut Offenbarung 13 und 17 zuerst für ein Reich. Das heißt, es entsteht ein Weltreich. Und jetzt kommt aus dem Meer. Das heißt, es kommt aus dem Völkermeer. Aber es kommt in Wirklichkeit nicht aus dem Völkermeer. Und das ist das Typische. Zum Beispiel, Gott rügt die Menschen immer und sagt, ihr betet die Dämonen an. Ja, wie haben sie die Dämonen angebetet? In Form von Holzklötzen. Da steht im Hebräischen sogar ein sehr verächtlicher Ausdruck, Rollklötze. Das heißt Holzriegel, die betet ihr an. Sie haben diese Bilder angebetet, aber in Wirklichkeit haben sie die Dämonen dahinter angebetet. Und genau das Gleiche ist hier. Da tritt öffentlich ein Weltreich auf, aber es ist was dahinter. Und das steht in Offenbarung 17, Vers 8. Und zwar hier heißt es, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es kommt aus dem Abgrund heraus. Das Meer kommt nicht nur aus der Welt, das heißt, dass das Völkermeer dieses Tier hervorbringt, sondern in Wirklichkeit kommt es aus dem Abgrund, aus der untersten Hölle. Das heißt, es ist ein Produkt der Hölle. Die Hölle stößt in das Vakuum rein und richtet ihr Reich auf dieser Erde auf, mit dem König, nämlich mit dem Antichrist, das ist nichts anderes wie der Teufel in Menschengestalt. Das wird hier passieren. Und zwar, es ist so, es kommt aus dem Völkermeer und gleichzeitig aus dem Abgrund. Das heißt, es ist ein Produkt der Finsternis. Wir haben ja nachher in der Offenbarung 17 gelesen, es war, ist nicht und wird wieder sein. Das heißt, es hat genauso, das ist doch interessant, wie der Teufel alles nachhält, wie das Reich Gottes. Es hat sichtbare Erscheinungsform, es ist wieder nicht sichtbar und ist dann wieder da. Und jetzt können wir natürlich, könnte man spekulieren und können sagen, ja, was ist denn dieses teuflische Reich heute, nachdem inwendig in uns Christus als das Reich Gottes ist? Wenn ich die Bibel richtig lese und 2. Thessalonicher 2 ernst nehme, dann ist es nichts anderes wie das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das hier genauso wie in den Gläubigen das Reich Gottes gebiert, so gebiert in den Herzen der Ungläubigen die Gesetzlosigkeit dieses Reich und wird dann so wie bei uns tausendjährige Reich sichtbar wird, so wird das teuflische Reich sichtbar werden. Aber in den Herzen der Menschen ist es da durch die Gesetzlosigkeit, durch den Abfall der Christenheit, durch die Verderbnis dieser Welt. Ist also auch unsichtbar da. Und die Bibel sagt, es war, ist nicht mehr und wird wieder sein. Es gibt natürlich hunderttausende Auslegungen. Der eine sagt, wenn man dann diese sieben Könige sieht, fünf waren, der sechste ist noch nicht da, der siebte wird kommen, der siebte ist gleichzeitig der achte. Da hat man natürlich dann ausgelegt, hat gesagt, also Rom hatte bis zu dem Zeitpunkt fünf Erscheinungsformen in seiner Regierung. Ein Triumvirat, die Kaiser, also alles wie auch Französische Revolution, alles was man sich vorstellen kann. Und die sechste Form und die siebte Form und die achte Form, ist alles Spekulation. Wir müssen jetzt einfach ganz nüchtern die Bibel mit der Bibel erklären. Und wenn wir das tun, dann haben wir einfach eine Tatsache. So wie das Reich Gottes Erscheinungsform hat, so das Reich der Finsternis Erscheinungsform hat. Und sichtbar auf dieser Erde wird es werden mit diesem Tier, das aus dem Meer kommt. Und vorher ist er in den Herzen der Menschen durch die Gesetzlosigkeit. Und es wird praktisch das, was Gott mit dem Reich Gottes tut, wird es nachäffen. Das ist ein Versuch, das tausendjährige Reich nachzuäffen. Hitler war Generalprobe, das haben wir ja gesehen gehabt. Was jetzt hier ganz wichtig ist, wenn man das sich in Ruhe anguckt, es heißt hier, es hatte sieben Köpfe, zehn Hörner und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Jetzt haben wir einmal eine Aussage. Die sieben Köpfe, die Zahl 7 steht immer für Gott. Das heißt, dieses Weltreich ist ganz gezielt von Gott zugelassen, unter anderem als Gericht über diese Welt. Komm schnell die Zahl 7. Es hat 10 Hörner. Man sieht ja hier, wie zum Beispiel die Köpfe und die Hörner, das sind Herrscher und gleichzeitig Machtstrukturen. Teilweise Herrscher, die noch kein Reich haben. Das heißt, es geht hier um Machtstrukturen. Aber etwas ist klar, es sind 10. Und 10 ist immer in der Bibel die Zahl der Gnade und der Verantwortung. 5 plus 5 ist immer Gnade und Verantwortung 10. Das heißt, was der Mensch hier tut, ist genau das Gleiche, was heute in den Herzen der Menschen passiert. Der Mensch selber wird vor Gott nochmal einer letzten Versuchung ausgesetzt und er ist selber verantwortlich, was er hiermit tut. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in dieser Phase noch Märtyrer geben kann, die auch verstehen können. Das darf man nicht vergessen. Gerettete in unserem Sinne, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, dass wir entrückt sind, gibt es keine mehr. Aber es gibt Menschen, die hier noch Märtyrer werden können. Das heißt, auch hier sind die Menschen in Verantwortung gestellt, Gott gegenüber. Jetzt erklärt er das und sagt, es war, ist nicht mehr und wird wieder sein. Aber das Interessante ist, die Bibel sagt nicht, es war, ist jetzt gerade nicht mehr und wird nicht mehr sein. Sondern sie sagt lediglich, es hat 3 Erscheinungsformen. Aber sie sagt nicht, wann. Es hat eine gewisse Dramatik. Wenn wir jetzt in Offenbarung 17 rüberspringen, um die Parallele zu sehen, dann sagt hier die Schrift, die Vers 9. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. und ist einer von den 7 und es läuft ins Verdorbene. Jetzt kommen wir zum Phänomen. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, das Reich ist da gewesen, es ist was aus der Vergangenheit. Also aus der Aufzählung der Reiche, Daniel 2, Daniel 7 und so weiter, es ist jetzt gerade nicht da und wird in Zukunft wieder sein. Gleichzeitig sagt aber die Bibel in Offenbarung 17, von diesen Königen ist jetzt gerade einer da. Also müssen wir es einfach sehen. Das ist ein Parallelismus. Wir können jetzt nicht so tun, dass man einfach sagt, ja, das Reich hat 7 Könige und der 8. kommt dann. Sondern es ist ja ganz klar, obwohl das Reich teilweise nicht da ist, ist hier zu der Zeit, wo das da geschrieben wird, ist der 5, sind 5 gefallen. Und der 6. praktisch ist da, der eine. Aber der andere, der 7. ist noch nicht gekommen. Und wenn der 7. kommt, dann ist er einer von den 7 und gleichzeitig der 8. Das heißt, da passiert was und das hat wahrscheinlich mit dieser Auferstehung zu tun, dass der wiederkommt. Das war gestorben, wie wenn der Hitler wieder auferstanden wäre, so wie man sich das vorstellt. Also was hier ganz wichtig ist, es hat 7 Köpfe, das sind 7 Herrscher. Und es ist auf 7 Bergen. Jetzt kann man spekulieren, wie man will, ob das jetzt spekuliert ist oder dritte. Das Ding ist ganz einfach. Die Bibel sagt, es gibt bloß eine Stadt, die weltberühmt ist für das, dass sie auf 7 Berge gebaut ist, das ist Rom. Wo man gar nicht überlegen. Es kommt natürlich was Interessantes. Was ist Rom? Wenn man die Grenze des Römischen Reiches sieht, wie Rom ursprünglich war, dann sieht man ganz genau, dass mit geringen Veränderungen wir heute langsam aber sicher uns auch mit der Osterweiterung der EWWU praktisch dem Römischen Reich wieder nähern. Wir haben fast die Grenze vom Römischen Reich. Die Europäische Union ist 1957 gegründet worden mit den römischen Verträgen. Das heißt, es wird hier sicher in den Grenzen des Römischen Reiches wird hier ein Weltreich entstehen. Das heißt, Europa wird die entscheidende Rolle spielen. Europa wird in der griechischen Mythologie dargestellt als Weib auf dem Tier. Also, ich weiß nicht, was anders gemeint sein könnte wie Europa. Gleichzeitig zu diesem Europa ist hier nochmal ein entscheidender Punkt. Und zwar, wir müssen das ganz nüchtern sehen. Amerika zum Beispiel ist nur ein Ableger. Das ist ja nur eine Kolonie von den Engländern, wenn man es genau nimmt. Das hat die meisten vergessen. Das ist eine Kolonie von den Engländern. Und gehört eigentlich wesensmäßig nach der Etymologie, also nach der ursprünglichen Wesensart, gehört es zu diesem Reich. Also das heißt zu Deutsch, ich bin tief überzeugt, dieses Weltreich wird aus der westlichen Welt bestehen. Und das ist, was der amerikanische Präsident
hier Macht ist nichts anderes als Machtstruktur. Es gibt hier unheimliche und, sagen wir mal, geheimnisvolle Vorgänge, wie zum Beispiel ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und es geht hier um Freimaurerei, um Illuminaten und ähnliches. Hinterm Weißen Haus, wo ein Obelisk steht, die amerikanischen Präsidenten praktisch vereidigt wurden. Obelisk ist immer ein Zeichen des Okkultismus. Und hat es geheißen, in dem Moment, wenn hier die Präsidenten vereidigt werden, dann geht's los. Lauter solche Dinge. Ist alles nur Gerüchteküche. Aber ich möchte nur das betonen, wir müssen damit rechnen, dass das antichristliche Reich, dass das hervorbricht aus Europa und dass es hervorbricht aus Amerika, aus der westlichen Welt. Das kann man da nicht streiten, wer ist dann der König des Südens, der ergreift? Ja, von Israel aus gesehen, wahrscheinlich die Araber. Wer ist der König des Nordens? Von Israel aus gesehen, wahrscheinlich die Russe. Also man kann hier schon dann in etwa sagen, immer vom Mittelpunkt der Erde, vom Nabel der Welt, von Jerusalem aus gesehen, einmal die Araber und dann kommt ja das letzte Heer, die dritte Weltmacht. Der Väter sagte, die gelbe Gefahr, diese 200 Millionen Chinesen, die über den ausgetrockneten Euphrat und Tigris gehen. Das heißt zu Deutsch, es braut sich hier jetzt diese Konstellation zusammen und was wir heute sehen in der Prophetie, ist einfach die Vorbereitung dieser Reiche. Das, was jetzt passiert. Aber etwas, und das ist mir so wichtig, bei aller dieser Prophetie, die wir hier im Prinzip wesensmäßig ablösen können, wir Gläubige, das möchte ich nochmals betonen, wir Gläubige haben es nicht mit diesem Reich zu tun. Sondern wir Gläubige haben es mit dem Vorläufer zu tun. Wir Gläubige haben es mit dem Reich des Teufels inwendig in den Menschen zu tun. Das heißt, wir haben es heute im Jahr 2002 mit der Bosheit, mit der Gesetzlosigkeit, mit dem Abfall der Menschen, dass sie nicht mehr wissen, was gut und böse ist, mit der vollkommenen Sündenverdorbenheit des Endzeitmenschen, der ja laut Timotheusbrief insgesamt 18 Merkmale aufweist, 6 plus 6 plus 6. Wir haben es mit dem dämonisierten Endzeitmenschen zu tun. Und das ist unser Problem, unser Alltagskampf. Und darum sind die Sendschreiben geschrieben. Mit dem haben wir uns auseinanderzusetzen. Dieses Reich, das wir jetzt hier betrachten, wird uns in gewisser Weise nicht begegnen. Sondern es begegnet uns heute in anderer Form. Nämlich inwendig in der Bosheit der Menschen, in dieser Gesetzlosigkeit. Er sagt, es sind 10 Hörner. 17, 12. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Jetzt sind natürlich die Brüder hingegangen und haben dann ausgerechnet, was ist eine Stunde in der Prophetie. Das kann man natürlich ausrechnen mit der Danielsche Jahre, wo es wäre 42 Jahre. Vermutlich. Also ich lasse mal offen. Kann jeder Rechner und der Taschenrechner nehmen. Aber es ist zumindest eine begrenzte Zeitperiode. Und er sagt hier ganz klar, es werden hier Machtstrukturen auftreten. Wenn man jetzt sagt, 10 Könige ohne Reich, was die wenigsten wissen, der Club of Rome hat vor Jahren ein Büchlein verbreitet. Und ein Büchlein ist hinter drin praktisch ein Plan, wie man die ganze Welt in 10 Bereiche, in 10 Teile einteilen kann. Das heißt, es geht hier um diese Weltherrschaft. Aber diese Könige, die sind noch nicht da, aber die werden kommen. Und es macht auch letztendlich keinen Sinn, heute zu versuchen zu sagen, wer sind die 10 Könige? Das ist sinnlos. Wer sind diese 7? Das ist sinnlos. Und zwar, weil es nichts nützt, wenn wir es nicht wissen. Weil das Reich Gottes heute nicht in der Form da ist, sondern genauso wie das Reich Gottes nicht da ist, ist auch das Reich des Teufels nicht da. Sondern beides ist inwendig. Und das ist ja das ich sage es mal, Unfassbare in den Herzen der Menschen gegenwärtig. Das heißt, sowohl der Teufel als auch der Sohn Gottes, beide richtet ihr Reich auf in den Herzen der Menschen. Und das drückt sich dann aus in Verhaltensmustern. Und dann, wenn der Sohn Gottes seine Gemeinde wegholt, dann ist das, was auffällt, weg. Dann plötzlich hat der Teufel freie Bahn und dann bricht es hervor und dann bricht es aus den Herzen der Menschen hervor. Und dann verstehen wir auch, warum die Bibel sagt, ihr seid das Salz der Erde. Dann ist das Salz der Erde weggenommen und dann ist praktisch die Verdorbenheit am Galoppieren. Und dann galoppiert diese Endzeitentwicklung und dann kommt dieses Reich. Gut. Was ganz wichtig ist, er hat auf den Köpfen einen Namen der Lästerung. Und dazu lese ich Daniel 7,20. Das heißt, alle diese Strukturen weisen etwas auf. Es geht lästerungsmäßig gegen den Sohn Gottes. Daniel 7,20 und 24. Also gerne ich betone, hier sagt die Bibel, das vierte Reich hat die zehn Hörner. Das vierte Reich war Rom. Das heißt, das Reich ist Rom. Ich habe keine Ahnung, das römische Weltreich, wo man gar nicht redet. Und das hat die zehn Hörner. Auch betreffs der zehn Hörner auf seinem Haupte und über das andere, das er vorbrach, von welchem die drei ausfielen, von jedem Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich hatte auch gesehen, dass jenes Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Da kommt das kleine Horn aus dem Daniel, das stand Jos Epiphanes in der ersten Prophetie. Ist in der zweiten Prophetie, aber dann der Antichrist. Das heißt, und das ist diese Lästerung, das heißt, es zielt auf Lästerung. Wenn man mal sich anguckt, was in den letzten Jahren im christlichen Abendland passiert ist, wie viele Theaterstücke, wie viele Filme, Achtung, war mit der Erste, sind hier letztendlich geschaffen worden, um den Sohn Gottes gezielt zu lästern. Unfassbar. Das heißt, an dem sieht man, dass die Endzeit galoppiert. Es läuft darauf raus, dass hier ein Reich entsteht, ein gesamter Herrschaftsbereich, wo es normal ist, dass der Sohn Gottes gelästert wird. Also das braucht sich zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt die Lästerung sehen, dann wissen wir, das ist das Reich des Teufels, inwendige die Menschen, das jetzt sich vorbereitet hervorzubringen. Unsere Aufgabe ist, Licht zu sein. Und unsere Aufgabe ist, Salz zu sein in dieser Welt. Das heißt, das nicht so lange aufzuhalten, dass Gott noch die retten kann, die gerettet werden sollen. Das heißt, wir haben hier eine ungeheure Aufgabe. Dann habe ich die Aufgabe, hier zu spekulieren. Ich kann auch hier nicht spekulieren, weil es geht einfach nicht. Dann, wenn man weitergeht, in unserem Kapitel 13, Vers 2 und folgende. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Wenn man jetzt wieder die Prophetie kennt, dann weiß man, dass diese Beschreibungen von diesem Tier nichts anderes sind wie die Beschreibungen der Weltreiche. Babylon, der geflügelte Löwe, Medo-Persien, der Bär, Griechenland, der Panther, Rom, das wilde Tier. Das heißt, die ganze Struktur dieser Weltreiche, praktisch, die Gott ja sagt, die Rolle spielt, geht im Römischen Reich auf. Und aus allen vier zusammen tritt in der Endzeit ein Reich auf, das die Struktur aller dieser vier Reiche hat. Das muss uns klar sein. Was jetzt interessant ist, allerdings, ich habe es früher aggressiver verbreitet. Ich mache es nicht mehr so. Und zwar, wenn ich mir nicht sicher bin. Und zwar in Vers 2 steht der Panther. Und das ist so, im Griechischen ist es so, in der griechischen Sprache, wenn der Panther dargestellt wird, dann sagt die Schrift zwei Dinge. Und das Griechische kann zwei Dinge bedeuten. Wenn es weiblich ist, dann kann es entweder ein weibliches Tier sein oder die Form ist weiblich. Und hier ist einfach weiblich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, der Panther ist halt weiblich von der Form her. Der ist nicht neutral, der ist nicht männlich, der ist nicht maskulin, sondern feminin. Aber es kann genauso gut bedeuten im Griechischen, dass es weiblich ist. Das heißt, es wäre dann ein weiblicher Panther. Was heißt das? Die Gläubigen haben gedacht, als die Simone Weil damals die Präsidentin des Europaparlaments wurde, haben dann alle gedacht, die Frau, die Chefin vom Europaparlament, haben alle einen weiblichen Panther gedacht. Das mag alles sein. Ich möchte nur betonen, hier steht weiblich. Es ist ein weiblicher Panther. Und wenn man das jetzt sieht, im Endeffekt, wie soll ich sagen, es heißt hier, er ist wie zu Tode verwundet. Und da steht im griechischen Wort, das wie heißt einfach im Sinne, wenn man es nicht näher beschreibt. Das heißt also nicht ähnlich, das heißt nicht gleich, sondern es ist einfach wie. Wie wir im Deutschen das Wort wie benutzen, das ist nur ein Vergleich. Und wenn man es jetzt anguckt, Panther, das ist ein Bild für die Finsternismächte aus dem Daniel. Der Bär, das war Medien, Persien und der hatte ja drei Rippen, die er gefressen hat. Das war Medien, Persien, Babylon. Und jetzt weiß ich, ob euch aufgefallen ist, wie jetzt in der Weltpolitik plötzlich wiederum Persien eine Rolle gespielt hat. Iran mit dem Khomeini für die Hervorbringung vom Islam. Wie plötzlich der Saddam Hussein, das ist nichts anderes wie Babylon, das alte Babylon, jetzt plötzlich wieder eine Rolle spielt. Der einzige, der noch keine Rolle spielt, ist Griechenland. Aber es gibt hier ein Problem. Also ich möchte nicht spekulieren. Es steht in der Bibel in der Regel überhaupt nicht Griechenland. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe jetzt versucht, dass der Schlachter immer in Fußnote erscheint, da steht Javan. Es gibt Ausleger, die sagen, Javan ist mir nicht in Griechenland, sondern Javan ist praktisch steht für Amerika. Das heißt, aber okay, ich möchte nochmal sagen, du kannst aus dem direkten Bibeltext nicht entnehmen, darum möchte man es nicht entnehmen. Ich möchte bloß sagen, dass mir die Theorie wohl bewusst ist. Das heißt, wir müssen hier aber trotzdem auf die Griechen aufbauen. Die Griechen sind übrigens mit die größten Feinde Israels in der ganzen westlichen Welt. Also muss man mal ein bisschen gucken. Also das hat alles Zusammenhänge. Und man muss diese manche Begriffe wirklich entschlüsseln. Wir waren relativ schnell und haben gesagt, Gog und Magog ist Russland. Javan ist Griechenland. Man hat es relativ schnell über den Daumen gebrochen. Aber ich wäre vorsichtig. Ich muss einfach auch die biblische Prophetie stehen lassen. Gut. Es hat einen Rache wie ein Löwe-Rache. Das heißt, es wird folgendes versuchen, geistlich, wie der brüllende Löwe umhergeht und versucht, alles zu verschlingen, so wird dieses Reich versuchen, die Gläubigen zu verschlingen. Das heißt, auch das, was jetzt in diesem Weltreich des Teufels inwendig durch die Gesetzlosigkeit in den Menschen ist, was sich jetzt schon ausdrückt in Herrschaftsstrukturen, in weltlichen Dingen, wird versuchen, die Gläubigen zu schädigen, praktisch zu verschlingen und die Gläubigen kaputt zu machen. Einmal heißt es im Daniel 7,25, sie zu zerreiben, sie zu zermürben, sie wirklich weich zu machen. Und das ist unser Kampf. Wenn wir das sehen, dann wissen wir, wir haben es mit dem Vorläufer dieses Reiches zu tun, aber die Taktik ist die gleiche, die Gläubiger praktisch weich zu machen. Und das muss uns klar sein. Das, was hier entsteht in dieser Welt, ist vom Teufel. Es kommt aus dem Abgrund. Ist von Gott zugelassen, kommt aber aus dem Abgrund. Und die Bibel sagt hier ganz klar, Vers 2, der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht. Das heißt, es ist nicht willkürlich. Gott hat es zugelassen. Das sind die Finsternismächte aus 2. Thessalonicher 2. Das ist zugelassen, von Gott ganz gezielt. Jetzt kommt natürlich das Problem. Soll ein Gläubiger Politik treiben? Soll ein Gläubiger sich in dieser Welt engagieren? Und ich sage, Entschuldigung, wir sind Fremdlinge hier auf Erden. Die Bibel sagt, unsere Politik, das griechische Wort heißt fast genau Politik, ist im Himmel. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Reich Gottes, mit dem Reich inwendig in uns. Das, was hier sichtbar wäre, wird in den politischen Strukturen, wird nichts anderes sein wie das teuflische Reich. Das heißt, wir gehen nicht in eine bessere Zukunft, sondern wir gehen in das Teufelsreich hinein. Was da die ganze Struktur, die heute da sind, für eine Rolle spielen wird, das sagt die Bibel nicht, aber sie sagt, er kriegt einen Thron. Das heißt, es werden konkrete Machtstrukturen sein. Die werden von Gott zugelassen sein, die werden direkt vom Teufel kommen. Und da wird man nicht mehr fragen, ob das westlich oder östlich ist, ob das südlich oder nördlich ist, sondern da wird es nur darum gehen, dass der Teufel auf der ganzen Erde mit allen Staaten, ausdrücklich auch mit Deutschland, mit allen Staaten praktisch ein Weltreich aufrichten wird. Wer da dann wiederum der Führende ist, wer da der Böse ist, das kann man überhaupt nicht sagen, aber es wird alle erfassen. Das heißt, man kann nicht ausweichen. Viele haben gesagt, wir gehen zu den Antipoden, wir wandern aus und gehen nach Neuseeland. Aber in Neuseeland wird der Antichrist genauso sein, wie er in Deutschland sein wird. Er wird überall sein auf der ganzen Erde. Was hier auch wichtig ist, er wird große Vollmacht haben. Das heißt, es wird nicht Schleichendes sein, sondern es wird gewaltig kommen. Das heißt, das, was die Gläubiger vertreten, geistlich, das wird immer mehr ins Abseits geraten. Wenn ich sehe, was in den letzten 20 Jahren vom Reich Gottes, was früher im deutschen Volk normal war und was heute normal ist, dann geht es mir kalter Buckel runter. Ihr müsst mal die Gesetzgebung von 1970 euch ansehen, was da passiert ist. Brutal. Und es geht immer weiter fort. Das heißt, dieses Reich beginnt sich zu strukturieren. Und wir Gläubige als Salz der Erde, als Licht dieser Welt, wir haben den Auftrag, uns hier zu wehren. Wir setzen uns auseinander im geistlichen Kampf gegen das Reich Gottes in den Menschen. Gegen das kämpfen wir. Das Reich können wir nicht bekämpfen, weil das sind wir nicht mehr da. Jetzt heißt hier Vers 3, ein Kopf ist wie zu Tode verwundet. Das heißt, dem Offenbarung 17,17 dazu liest, es passiert hier praktisch sowas wie Und das ist jetzt die Frage. Wird es ein Anschlag sein? Was wird es sein? Das wissen wir nicht. Gell? Die Bibel sagt bloß, einer ist letztendlich wie zu Tode verwundet und es wird etwas passieren. Und Da muss ein Tippfehler sein. Ist egal. Kommen wir mal mit uns. Auf jeden Fall, was ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, ist, ein Kopf ist wie zu Tode verwundet. Und das bedeutet letztendlich, wir haben hier eine Nachäffung auch der Auferstehung zu tun. Das heißt, ob das dann vom Kopf her ein Attentat ist, ob da jemand stirbt und wieder lebendig wird. Aber der Antichrist, und das ist interessant, in den ganzen Texten, wir werden das nachher sehen, da passiert etwas. Und zwar von diesem Reich, da wird immer vom Tier geredet, immer vom Reich. Und je länger die Texte gehen, dann, wenn wir jetzt weiterlesen, wechselt es plötzlich. Und plötzlich kommt statt es, kommt plötzlich er. Das heißt, da wechselt plötzlich der Name. Plötzlich siehst du, dass das personifiziert wird, dieses antichristliche Reich mit der Person. Und das war in allen Weltreichen so. Wenn du Nebukadnezar lest, Daniel 2 und 7, wenn er das Cäsare-Wahnsinn lest bei Sueton, dann seht ihr, wie praktisch immer so ein Weltreich in der Vergötterung einer Person gegipfelt hat. Und auch dieses Reich, das wir in Offenbarung 13 haben, hat als Ziel, dass der Teufel in der Person des Antichrist auf dieser Erde angebetet wird. Und ich habe hier extra nochmal geguckt, was heißt, sie werden es anbeten. Das Anbeten ist wirklich die Form der Anbetung. Das ist ein ganz interessantes Wort, zum Beispiel die Lehre oder die Wissenschaft von den Hunden ist die Kyneologie. Und also das Wort, das für Anbete benutzt wird, ist aber das reelle Wort für Anbetung, das hat praktisch die Vorsilbe Pros, und Pros heißt immer hingewandt zu in der Regel. Und da kommt der gleiche Wortstamm wie Kyneologie. Das heißt, es bedeutet praktisch, dass man sich so wie ein Hund sich unterwirft, dem Herrscher gegenüber demütigt. Also Form von der Anbetung mit einer radikalen Unterwerfung. Und das wird genau sein, was der Antichrist will. Das heißt, die Menschen werden hier radikal sich zu unterwerfen haben. Das kann er heute nicht erreichen, wenn es in den Herzen sich abspielt. Also versucht das Gleiche mit Bindungen, die immer die Menschen innerlich so knechtet und innerlich so runterzieht. Dann, wenn das antichristliche Recht da ist, dann wird hier letztendlich das ganz reell geschehen. Und jetzt kommt wiederum mein Problem mit denen Menschen, die hier ein Problem haben, wenn sie sich heute nicht bekehren. Also ich habe auch immer eine Kollegin gehabt, die glaubt hat, sie kann sich im tausendjährigen Reich bekehren. In dieser Phase hier, ein Mensch, der zu feig ist, sich heute zu bekehren, der wird sich nie im Leben hier bekehren. Also ich glaube ja weiterhin, obwohl ich nicht hundertprozentig von der Schrift beweisen kann, dass die Leute, die sich hier bekehren, in der Regel Jude sein werden. Aber es ist dahingestellt, dass tatsächlich ein Heide sich bekehrt. Aber die Leute, die heute sich nicht bekehren, die bekehren sich dann hier zweimal nicht, wenn der Teufel dann in Menschengestalt auf der Erde ist. Was mir ganz wichtig ist, wenn man Offenbarung 15, Vers 2 kontrolliert, dass hier der Teufel auf der Erde sowas Furchtbares abziehen darf. In Offenbarung 15, Vers 2 heißt es, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen in dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Das heißt, hier ist ein entscheidender Punkt. Durch die ganze Weltgeschichte hat die Gemeinde sich immer mit Antichristen auseinandersetzen müssen. Ich möchte nochmals betonen, das Prinzip der apokalyptischen Reiter und der erste apokalyptische Reiter ist der Antichrist, gilt für die gesamte Weltgeschichte. Die gesamte Gemeinde hat sich mit Antichristen auseinandersetzen müssen. Es hat immer im falschen Gottesdienst, immer in der Vergötzerung von Menschen letztendlich gemündet, aber die Bibel sagt hier, es ist ein gläsernes Meer. Das heißt, das Völkermeer ist vom Angesicht Gottes vollkommen gläsern und er streut letztendlich sein Gericht drüber, er versetzt es mit Feuer. Das heißt, Gott kontrolliert das alles. Wir brauchen uns um das, was hier draußen geht, wenig zu kümmern. Gott kontrolliert es. Und was wir uns kümmern müssen, ist der Zustand unseres Herzens, dass unser Herz von dem anderen Reich, das in den Herzen der Menschen ist, nicht angesteckt wird. Das heißt, das, was wir annehmen vom Zeitgeist, vom Weltgeist, was wir annehmen von den anderen Menschen, müssen wir aufpassen, wie die Schießhunde, darf ich es mal so ein bisschen profan sagen. Wir müssen aufpassen, weil in den Herzen der Menschen ist letztendlich das andere Reich bereits angebrochen, die Gesetzlosigkeit. Und es ist mit weitestem Abstand das Gefährlichste, was die ganze Welt tut. Man muss hier aufpassen. Und die Gläubigen müssen wieder lernen, angesichts der Tatsache, dass das Reich jetzt zwar verdeckt ist, aber nachher hervorbrechen wird, wir müssen uns bewusst sein, dass wir Gläubige Widerstand leisten müssen. Wir müssen den Mut haben, anders zu sein wie diese Welt. Wir müssen den Mut haben, Fremdlinge auf dieser Erde zu sein. Wir haben hier nichts zu erben, ausdrücklich auf dieser Welt. Die Welt ist Feindesgebiet, muss uns klar sein. Irgendwann wird es sichtbar, wenn nämlich Offenbarung 13 kommt, obwohl es jetzt noch nicht sichtbar ist. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, praktisch die ganze Welt, Vers 3, wird sich verwundern und wird dem Tier nachsehen. Das heißt, die laufen letztendlich diesem Reich nach. Und wenn sich jemand bekehrt, was sagt die Bibel? Versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, dieses Reich der Finsternis, das jetzt in der Herze ist, wird dann so massiv auf der Erde sein, dass die ganze Welt dem nachläuft. Und das ist auch der Grund, nur der Grund, der einzige Grund, warum wir heute so eine Medienlandschaft haben, warum wir heute letztendlich, ich sag's mal, der Fernseher in der Hosentasche rumtragen können und der Computer in Form von Handys, das hat nur einen Grund, um vollkommene Transparenz zu schaffen auf dieser Erde. Um diesem Weltreich des Teufels Geltung zu verschaffen, dass man die Anbetung des falschen Herrschers überall vollziehen kann. Das muss uns klar sein, aber wenn man mit diesen Dingen umgeht. Die Bibel sagt, wir brauchen die Welt, als gebrauchtest du sie nicht. Das heißt, ich benutze die Dinge auch, ich habe auch ein Handy, aber ich benutze das eiskalt so, dass ich einfach in meiner Tasche Stecker habe. Ich benutze es in der Regel immer bloß zu einem, mit dem ich meiner Frau auf und zu, ich komme spät oder ich komme früher. Das ist eigentlich alles. So kann man das benutzen. Wenn der Gläubige das so benutzt, nur eiskalt, dass es ausnutzt für seine Zwecke, ohne dass er gebunden wird durch das Ding, dann ist das kein Problem. Also bringt immer raffiniertere Dinge und immer raffiniertere Medien und immer, ich sage immer, Dinge, die die Augen, die Fleischeslust und das aussprechen, dass manchmal dann auch so ist, dass der Gläubige um seiner Selbstwille sich rigoros von diesen Medien trennen muss, wenn es ihm nicht geht, oder sich beschmutzt oder kaputt geht. Also da muss man ganz viel vorsichtig sein. Das heißt, aber unser Kampf geht ums Herz. Jetzt muss man sehen, Vers 4, was ist das Ziel? Ich will nochmals betonen, das, was hier letztendlich in diesem Weltreich des Teufels sichtbar wird, ist schon das, was der Teufel jetzt in der geistlichen Auseinandersetzung erreichen will, nämlich Anbetung des Teufels. Das Ziel läuft auf die Anbetung des Teufels raus und diese Welt wird den Teufel als Ganzes anbeten und er wird diesem Weltstaat, diesem Tier und auch dem Antichrist absolute Macht verleihen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und Geschwister, ich kann euch bloß warnen vor einem. Auch wenn in der Vorphase, vor der Entrückung, Zeichen und Wunder geschehen, wenn spektakulärste Dinge geschehen, wir dürfen etwas nicht vergessen. Das werden wir das nächste Mal sehen, so Gott will. Der falsche Prophet wird mit Zeichen und Wunder die ganze Welt letztendlich verführen. Das heißt, es wird hier Übernatürliches geschehen, ohne Ende. Und dann sagt die Bibel ganz einfach, der Teufel gibt diesem Reich die Macht. Wisst ihr, wo er das erste Mal probiert hat? Matthäus 4, Vers 8, als der Herr Jesus versucht hat, sagt er, diese Reiche der Welt, die Reiche der Ökumene, Ökumene steht für das römische Weltreich, für den gesamten bewohnten Erdball, die Reiche dieser Welt, das ist genau das Reich, das hier in 13 sichtbar wird, sagt der Teufel, die gebe ich dir. Das heißt, er hatte jetzt schon die Hand drauf. Muss uns klar sein. Das Spiel läuft schon lang. Bloß durfte er vor Gott her das noch nicht hervorbrechen lassen. Und die volle Offenbarung des antichristlichen Reiches kann erst nach der Entrückung geschehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist die ganze Zeit da, es ist ein Herz der Menschen, das ist das, was uns Probleme schafft. Und die Erdebewohner werden es anbeten. Sie werden ihm göttliche Verehrung zollen am Antichristen und sie werden sich unterwerfen. Sie sprechen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und jetzt habe ich ein Problem. Und zwar, ich habe mir das lange überlegt. Ich möchte es nicht übertreiben. Ich weiß, dass sprachwissenschaftlich nicht haltbar ist. Bloß ich gebe auf Wissenschaft manchmal gar nichts. Und zwar, da steht das Wort für Kämpfe, wo wir unser Fremdwort Polemik ableiten.
Und Polemik ist ja der Kampf mit Worten. Natürlich bedeutet es im Griechischen direkt nicht der Wortkampf, aber ich glaube, dass es ein Zufall ist, dass das Wort so benutzt wird. Das heißt, es ist zuerst einmal ein Kampf für die Gläubiger vorher mit Worten. Hitlers Dritte Reich bestand nur aus Worten. Wollt ihr den totalen Krieg? Und schreit die Amerikaner im Sportpalast ja. Das war Dämonie über Worte. Genauso wird der Antichrist über Medien, über Worte, über visuelle Dinge, wird er praktisch dämonische Dinge verbreiten. Und es wird auch ein Kampf sein um Worte. Es wird ein Kampf sein, der sich in der geistlichen Welt zuerst schon mal abspielt. Und dann sieht man natürlich, es wird immer Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und das muss man einfach sehen. Die Furcht Gottes geht immer mehr zurück und immer mehr kommt die Lästerung. Und die Menschen getrauen sich immer mehr, Gott herauszufordern. Ich habe jetzt wieder in der Idea Spektrum heute, ich habe es nicht ganz fertig gelesen, ich habe keine Zeit. Wenn ich sehe, was die für einen Unsinn erzählen über Gott. Und das Schlimme ist, dass auch so Nachrichten, die wie Idea Spektrum so einen Unsinn überhaupt abdrucken. Im Prinzip ist die Frage, sowas musst du gleich in den Drecker immer werfen, sobald es kommt. Ich habe mich früher gewundert, wenn Brüder sagten, wenn sowas ganz kommt, aufmachen, lesen, Drecker im Mund, das ist gut. Aber heute wird das alles verbreitet. Natürlich sagt man, man braucht Information, was im Reich Gottes geht, aber in Wirklichkeit werden die Leute beschmutzt, wenn sie nämlich daran gewöhnt werden, so zu denken. Und hier müssen wir lernen, keusch zu sein, uns zurückzuziehen, lieber die Bibel zu studieren, lieber geistliche Bücher zu lesen, wie teilweise den Dreck dieser Welt, der auch sich in frommem Gewande äußert. Gut, es wird Lästerungen aussprechen, es wird praktisch 42 Monate Macht haben. Das sind genau die 3,5 Jahre der Danielschen Jahre, heute die zweite Hälfte. Das heißt, es muss uns klar sein, es wird die ganze Zeit zur Vollherrschaft kommen, das hier passiert. Und jetzt kommt das Interessante, was wird es lästern? Es lästert hier, laut Bibel, es lästert Gott. Das heißt, es lästert der Vater im Himmel. Es lästert den Namen Gottes. Gott hat sich ja offenbart durch seinen Sohn, durch den Namen Jesus Christus. Das heißt, der Sohn Gottes, die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes, wird genauso gelästert. Und das Dritte, was lästert, er lästert sein Zelt. Und da steht ein Wort, und zwar, das ist jetzt hochinteressant. Dieses Wort bedeutet das Wort für Stiftshütte. Wir wissen ja, dass das wahre Heiligtum im Himmel ist, die Stiftshütte. Und jetzt sagt es gleichzeitig, es lästert praktisch die Stiftshütte. Es lästert Gottes Zelt. Jetzt kommen wir zu einem ganz heißen Punkt. Das heißt, es lästert dann in dem Fall auch die Städte, wo Gott sich offenbart hat mit dem Zelt, nämlich Israel. Und gleichzeitig lästert es dann die nächste Offenbarung Gottes, nämlich die, die im Himmel wohnen. Und da steht es nicht. Da steht nicht die wohnen, sondern da steht das gleiche Wort. Da steht die, die im Himmel zelten. Das heißt, die Bibel sagt hier, es gibt ein Zelt, wo Gott sich offenbart hat, die Stiftshütte. Die lästert er Israel und gleichzeitig lästert er die, die im Himmel zelten, die das wahre himmlische Zelt, die wahre Stiftshütte vertreten, nämlich die Gläubigen. Das heißt, die Lästerung des Teufels geht gegen Gott, der Vater, gegen seinen Sohn, gegen Israel und gegen die Gemeinde. Das ist genau das, was du heute siehst. Das wird jetzt vorbereitet, um in diesem Reich dann sichtbar zu werden. Da wollen wir sich überhaupt nicht wundern. Und ihr braucht euch auch nicht wundern, wenn man euch lästert. Wenn man gegen die Gläubigen immer mehr geht, wenn es heißt, die Gläubigen sind Spinner, sind Fundamentalisten. Entschuldigung, darf ich dir mal sagen, ich weiß, was gefährlich ist, das ist mir doch egal inzwischen. Und zwar, weil du kannst ja nicht immer aufpassen. Das Wort Fundamentalist ist verderbt durch den Islam. Aber jeder Gläubige ist ein Fundamentalist, das ist doch gar keine Frage, weil er auf dem Fundament 1. Korinther 3, Vers 11 auf dem Fundament Jesus Christus gebaut ist. Und von daher ist er natürlich ein Fundamentalist. Er hat ein Fundament, nämlich Jesus Christus. Und er hat ein Fundament, nämlich die Bibel. Und wir glauben immer nur, dass die Bibel wirklich inspiriert ist, dass sie fehlerfrei ist und dass alles stimmt. Und das ist unser Fundament. Was mit davon abweicht, ist vom Teufel. So meine ich. Oder vom Mensch. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder es vom Teufel oder von den Menschen. Aber auf jeden Fall nicht göttlich. Wenn du das natürlich als Maßstab nimmst, der Intoleranz, dass das Fundamentalismus ist, dann ist jeder echte, wiedergeborene Gläubige ein Fundamentalist, worüber man gar nicht redet. Aber das sind natürlich keine Fundamentalisten, wie zum Beispiel die Islamleute. Das sind militante Fundamentalisten, die radikal alles angreifen in einer furchtbaren Art und Weise. Das ist was ganz anderes. Aber die Gläubigen sind genauso stur, wenn es um die Wahrheit geht. Zwar um die biblische. Wenn man zu mich fragt, gibt es außer Jesus Christus einen zweiten Weg in den Himmel zu kommen, dann kommt ein Nein. Und das Nein kann nie anders sein wie Nein, außer ich falle ab. Das muss ununterbrochen, muss es heißen, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und da sind wir natürlich Fundamentalisten. Und dafür werden wir gelästert werden. Es wird immer mehr zunehmen. Und das sind Vorläufer dieses Reiches, dann ist das der Normalzustand dieser Welt. Jetzt glaubt ihr doch nicht, dass in so einem Szenario sich dann im Ernst die lauer Heiden noch bekehren können, die sich heute nicht bekehrt haben. Als Bruch, sie können sich jeder abschminken. Der, wo sich heute nicht bekehrt, der bekehrt sich dann nie im Leben. Höchstens Jude. Was auch interessant ist, Vers 7, es führt Krieg mit den Heiligen. Und es überwindet die Heiligen. Und zwar, das ist jetzt hier so, wenn man sich das in Ruhe anguckt, dann sieht man ganz einfach, und zwar, das kommt dann noch mehr, wenn man weitergeht, wenn zum Beispiel am Schluss hast, wenn jemand ein Ohr hat, der höre in Vers 9, ist euch aufgefallen, was da steht? Wenn jemand ein Ohr hat zu hören, der höre. Da fällt was, oder? Da fällt doch was. Was fällt da? Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist der Beweis, dass die Entrückung geschehen ist, weil nämlich der Geist nicht mehr da ist und zu der Gemeinde redet, weil der Geist mit der Gemeinde bereits im Himmel ist. Und aus dem Grund siehst du, dass diese Heiligen und diese Gläubigen nicht die Gemeinde sein können. Der Heilige Geist ist nicht mehr dort, der zu ihnen redet, der ist mit ihnen weggegangen. Also hast du hier es mit anderen Heiligen, einer anderen Kategorie, mit dem Zweitling zu tun, mit den Märtyrern der antichristlichen Zeit, wie die, die nach der Entrückung praktisch zum Glauben kommen. Also das sieht man ganz eindeutig, hier haben wir es mit einer anderen Struktur zu tun. Und die Heiligen, die hier angegriffen werden, sind nicht die entrückten Gläubiger, sondern das sind die Menschen, die hier zum Glauben kommen, wie im Alten Testament, und die dann vom Antichrist furchtbar angegriffen werden, weil nämlich die ganze Welt den Teufel anbetet. Die kommen nicht in die Hölle. Aus dem Grund sind sie ebenfalls im Buch des Lebens eingeschrieben. Also das Buch des Lebens heißt nicht immer nur allein die Gläubigen. Selbst der Abraham war schon, oder der Mose, wie ich es richtig weiß, war schon im Buch des Lebens eingeschrieben. Mose war schon im Buch des Lebens eingeschrieben und er gehört mitnichten zum Leib Jesu Christi, zum Erstling. Also müsst ihr es einfach sehen. Hier Buch des Lebens bedeutet ganz einfach Gerettete. Gerettete, und die werden ja ihren Glaube, der alttestamentlich ist, mit dem Vollmärtyrium bezahlen. Die sterben. Die werden dann zu Beginn des tausendjährigen Reichs auferstehen. Aber man sieht hier ganz klar, auch wenn sie heißt, hier ist die Standhaftigkeit oder Glaube der Heiligen, man muss sich ganz bewusst sein, es sind nicht die Heiligen, die zum Leib Jesu Christi gehören. Das ist eine andere Kategorie. Es sind die Menschen, die zum Glaube kommen, nach der Entrückung. Ich sage nochmal, ich glaube, dass Juden sind, aber ich möchte auch kein Dogma draus machen. Das ist eine Sache für sich. Dann, wenn wir 7 weitergucken, es heißt hier, er hält Macht über jeden Volksstamm, über jede Sprache, über jede Nation. Das heißt, es ist Weltherrschaft. Das ist die Weltherrschaft, wo letztendlich in Matthäus 4, Vers 8 mal Jesus angeboten wurde vom Teufel. Das ist die Herrschaft dieser Welt. Und die Bibel sagt ganz klar, wenn sich jemand bekehrt, bekehrt er sich aus diesem Machtbereich raus. Und wir müssen die Menschen sagen, es wird ein Weltreich entstehen, wo der Teufel auf der Erde herrscht. Heute herrscht er in der Herrschaft der Menschen. Und wenn ein Mensch nicht bekehrt ist, ist er unter dieser Herrschaft. Und dass er da rauskommt und dass er nicht dort in dem Reich und am Schluss in der Hölle endet, muss er sich heute bekehren. Das müssen die Menschen das ganz einfältig klar machen, dass sie aus diesem Herrschaftsbereich des Teufels raus müssen. Weil was auch interessant ist, der Herrschaftsbereich des Teufels wird in der Regel immer mit dem Wort Exousia beschrieben. Und Exousia ist die Vollmacht. Das heißt, es ist etwas, wo der Mensch dem Teufel selber einräumt. Er gibt dem Teufel das, praktisch das Anrecht, er gibt ihm die Einwilligung. Gut. Was wichtig ist, alle Erdebewohner werden es anbeten. Es wird auf dieser Welt, außer diesem kleinen Kreis von noch Bekehrten, die am Schluss praktisch zum Glauben kommen, niemand mehr geben, der hier letztendlich Widerstand leistet. Das ist aus, das ist vorbei. Die ganze Welt wird dem Teufel hörig sein. Und jetzt kommen wir natürlich zu neuen. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Nicht mehr, was der Geist der Gemeinde sagt, sondern einfach er höre. Das heißt, die Gemeinde und der Heilige Geist sind beide weg. Sie zeltet nämlich bereits im Himmel, sie wohnet im Himmel und der Teufel lästert auch die, die nicht mehr da sind. Trotzdem wahrscheinlich heißt er ja, da hat es doch früher mal die Spinner gegeben, die hier irgendwo ihre Katastrophe oder irgendwas in dem Erdbeben damals, die damals verschwunden und untergegangen sind, die haben einfach geglaubt, sie hätte das Wahre. Solche Dinge werden da kommen. Oder, das ist doch verteufelt, der Lügner vor Anfang ist eine Kleinigkeit, der Menschheit nachher klar zu machen, da kann irgendein Außerirdischer haben einen Teil der Menschheit geführt. Das glaubt die Leute ihrer Dummheit. Also wisst ihr, für eine logische Erklärung für die Entrückung der Gemeinde, die werden die finden. Irgendwas Verrücktes. Da brauchen wir gar nicht denken. Aber ich möchte betonen, die Gemeindezeit ist vorbei, auch hier. Der Geist redet nicht mehr zu der Gemeinde, sondern er ist weg. Das ist für mich einer der klarsten Beweise, dass die Entrückung geschehen sein muss, nämlich bei Offenbarung 11. Und nachdem der Teufel nicht mehr im Himmel ist, sondern die Gemeinde, und er sagt ja hier, sie wohnen im Himmel. Das heißt, sie zeltet bereits im Himmel. Das heißt, die Heiligen sind weg, also müssen sie entrückt sein. Und da kann es nur Offenbarung 11 sein. Das ist gar keine Frage. Und dann sagt hier die Schrift ganz klar, es wird unabwendbare Gefangenschaft geben. Die, wo tötet, werden dann letztendlich das zu spüren bekommen, weil nämlich in der Schlacht vor Harmageddon, in der Ebene Jezreels, dann wiederum alle Völker zusammengezogen werden, dann wird Gottes Rächer. Dann wird das Blut bis an die Zäume der Pferde stehen. Dann wird 2/3 von Israel ausgelöscht werden. Dann wird insgesamt einmal 1/3, einmal 1/4 der Menschheit, nämlich die Hälfte der Menschheit, insgesamt ausgelöscht werden. Es wird genauso passieren, wie es hier steht. Wer zum Schwert greift, wird durch Schwert getötet werden. Der Glaube ist auch hier gefordert. Auch die Menschen, die hier noch zum Glauben kommen, werden nur durch Glaube gerettet werden, nur durch Glaube bewahrt werden, aber sie werden sterben müssen. Und jetzt kommt halt das Problem. Jetzt sind wir wieder in unsere prophetische Sicht eingebettet. Wenn ihr das Ganze seht, dann seht ihr wiederum, dass die Bibel nur die Eckpfeiler darlegt. Und zwar, das muss sie auch, weil nämlich zum Beispiel, ob jetzt Verfolgung kommt, wir fragen ja manchmal so naiv, ja kommt jetzt nochmal Verfolgung über die Gemeinde? Man muss sagen, das ist eine ganz theoretische, dumme Frage, weil die Gemeinde die ganze Zeit verfolgt wird, bloß nicht in Deutschland. Geht doch mal in Sudan, geht doch mal nach Indonesien, wo die Gemeinde bestialisch verfolgt wird auf diesem Erdball. Oder geht mal nach Saudi-Arabien, die so westlich freundlich ist. Das ist doch überall Christenverfolgung, wo du hinguckst. Das heißt, wir müssen das immer global sehen. Das heißt, wir müssen die Bibeltexte global sehen. Und wir sehen ja in den apokalyptischen Reiter, dass praktisch die Gemeinde verfolgt wird, generell, und dass generell Gott mit zum Gericht antwortet. Dass generell auf der ganzen Erde antichristliche Strukturen geschehen, dass generell die Gläubigen darauf reagieren müssen. Und das ist ja der ganze Sinn von der Offenbarung, dass wir dort gewappnet sind. Jetzt haben wir eigentlich nur ein Problem. Das heißt, wir müssen, ohne zu spekulieren, uns bewusst sein, dieses antichristliche Reich wird hervorbrechen. Wir sind in den Wehen. Genauso wird danach eben das Reich Gottes sichtbar werden. Aber das Reich Gottes ist heute inwendig in uns und das Reich des Teufels ist heute inwendig in den Ungläubigen. Und dieser Kampf, der jetzt tobt, der bedeutet für uns ganz persönlich, egal wie die Umstände sich verschlimmern, die verschlimmern sich, das muss klar sein, weil sie das antichristliche Reich hervorbringen müssen. Das heißt, wir haben nichts an Besserung zu erwarten, sonst wird immer schlechter werden. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir geistlich auf diese Dinge mit den geistlichen Mitteln, wie sie uns in der Offenbarung gegeben sind, reagieren. Das heißt, wir müssen überwinden durch das Blut des Lammes, wir müssen dauernd in der Reinigung leben. Geschwister, ihr könnt etwas sicher sein, der Teufel wird es uns schwerer machen, sauber zu bleiben. Der Teufel wird es uns schwerer zu machen, rein zu bleiben. Der Teufel wird es uns schwerer machen, in dieser Welt, sagen wir mal, einen klaren Weg zu gehen. Er wird auch uns zermürben. Also ich sehe das bei mir, ich schleife jetzt wochenweise diese dümmliche Krankheit rum. Ich kann es nicht machen. Ich akzeptiere es, dass ich sie habe. Aber es hat sehr stark mit Erfechtung zu tun. Aber ich merke bei mir etwas. Ich merke, wie dann plötzlich auch die Angriffe ihre Intention kommen, wie ich sie bisher nicht gekannt habe. Und plötzlich im Chef kriegst du Probleme. Und jetzt merke ich plötzlich, meine Haut wird dünner. Das heißt, ich werde mehr zerrieben. Und dann passiert es halt. Dann kommt der Alte raus. Und wenn der Alte rauskommt, geht es immer gleich. Ihr kennt es ja, wenn der Alte kommt. Wenn der Alte rauskommt, gibt es Beschmutzung. Wenn der Alte rauskommt, gibt es in der Regel Beleidigung gegenüber Dritte. Wenn der Alte rauskommt, dann gibt es Sünde. Und die Folge ist immer das Gleiche. Wir müssen verstärkt Buße tun. Wir brauchen mehr das Blut Jesu. Und dann musst du dich dann entschuldigen. Spätestens am zweiten Tag. Oder, so geht es doch meistens. Über Nacht kriegst du keinen Ruf von Gott und am nächsten Tag darfst du antreten. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, für uns bedeutet die Vorbereitung dieses antichristlichen Reiches eine Verstärkung des geistlichen Kampfes. Für uns bedeutet noch mehr das Blut des Lammes in Anspruch zu nehmen, noch mehr uns zu Jesus zu bekennen, noch mehr das Seelenleben nicht zu lieben, noch mehr uns festzuhalten, nicht zu spekulieren, uns bewusst zu sein, es bricht hervor. In dem herrlichen Bewusstsein, das Reich Gottes ist inwendig in uns, in andere ist das Recht der Gesetzlosigkeit, aber in uns ist Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, auch so müssen wir diese prophetischen Dinge sehen. Und auch so müssen wir das nächste Mal praktisch die Welteinheitskirche sehen, was religiös passiert. Was ganz wichtig ist, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht dazugehören. Das ist der Hauptpart für uns. Bei der weltlichen Seite habe ich eher weniger Probleme. Das betrifft unseren Alltag. Aber bei der anderen Seite müssen wir aufpassen. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Und der Jesus möchte einfach danken, dass du uns bei der Wiedergeburt letztendlich gerettet hast. Und Vater im Himmel, du hast uns versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Wir kehren nicht mehr zu diesem Reich der Gesetzlosigkeit. Insofern werden wir auch nicht offenbar werden in Offenbarung 13, sondern wir werden offenbar werden im tausendjährigen Reich, wenn wir mit dir, Herr Jesus, sichtbar wiederkommen dürfen auf der Ölberg. Und ich bitte einfach, gib uns Gnade, Salz der Erde zu sein, Licht dieser Welt, wirklich durch dein Blut zu überwinden, wirklich uns von ganzem Herzen zu dir zu bekennen, nicht unser Seelenleben zu treiben, sondern wirklich auch das Tor der Buße ernst zu nehmen, immer wieder durch dieses Tor der Buße zu gehen, tief gereinigt durch dein kostbares und teures Blut. Dem Denken dieser Welt zu widerstehen, Fremdling zu sein auf dieser Erde, wenn wir immer kleiner werden, immer geringer, immer mehr es abseits kommt, immer mehr zurückgedrängt werden, unsere Häupter zu erheben, an dir zu hangen, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst und bereit zu sein, wenn du kommst, zu wachen und zu beten und letztendlich dir dem Lamme zu folgen. Und dafür danke ich dir. Gib uns einfach Gnade und ich danke dir für dein Erbarmen. Amen. Amen. Hat jemand ein Lied, das passt?